Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Diese Frauen und Männer, die arbeiten unter extremem Zeitdruck und sie haben eine riesige Verantwortung. Denn es geht darum, Leben zu retten. Ich spreche von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern. Ihre Ausbildung ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst und vor 11 Jahren, da wurde sie bundesweit bei uns eingeführt. Und auf ihrem Gebiet, da sind sie auch absolute Fachleute, aber manchmal, da brauchen auch sie Unterstützung von einem Notarzt. Der wird aber in vielen, vielen Fällen erst nachträglich alarmiert. Ja, und in dieser Zeit, da können für Patienten überlebenswichtige Minuten verstreichen. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, einen Telenotarzt anzufunken und sich eben per Videochat helfen zu lassen. Und in Schleswig-Holstein, da möchte man diese Praxis gerne landesweit einführen. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar hat bei einem dieser Probeeinsätze einem Notfallsanitäter mal über die Schulter geschaut.
Jetzt wäre meine Frage, ich habe bereits ein 12-Kanal-EKG geschrieben und würde dich einmal bitten, das mit zu beurteilen, weil ich habe da unspezifische ST-Streckenveränderungen. Da würde ich mal deine Einschätzung interessieren.
Ich öffne mir das EKG und schaue es mir gerade an. Okay, ich sehe auch ST-Streckenveränderungen. Nach meiner Beurteilung der ST-Streckenveränderung besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass dies kein akuter Herzinfarkt ist. Nach unserem Behandlungsstandard ist die Gabe von 200 Milligramm ASS nicht jedoch Heparin indiziert.
Christian Panwitz ist Notfallsanitäter. In diesem Übungsszenario in der Pinneberger Zentrale der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein ist er sich nicht sicher, ob sein Patient vielleicht einen Herzinfarkt hatte. Deshalb holt er sich bei Telenotarzt Jochen Bieker eine zweite Meinung ein. In einem echten Einsatz gibt ihm der Telenotarzt zusätzliche Sicherheit, sagt Christian Panwitz.
Es gibt Notfallbilder, wo der Notarzt vielleicht gar nicht zwangsläufig vor Ort benötigt wird. Unsere Ausbildung ist mittlerweile ausgeweitet worden. Wir haben gerade hier im Norden deutlich mehr Kompetenzen und können dadurch viele Dinge eigenständig durchführen. Somit können wir selbstständig besser arbeiten und der Telenotarzt kann natürlich auch die Zeit überbrücken, bis ein Notarzt vor Ort wäre, wenn wir ihn physisch an der Einsatzstelle brauchen.
Denn im Einsatz trifft der Notarzt häufig eher Entscheidungen, als dass er wirklich eingreift. Er ordnet den Einsatz von Medikamenten oder bestimmten Behandlungen an und das kann auch per Videochat funktionieren. In einigen Szenarien ist aber auch buchstäblich Handarbeit notwendig und dann muss ein Notarzt ausrücken. Christian Panwitz.
Das sind zum Beispiel schwierigere Situationen, die den Atemweg betreffen. Stärkere chirurgische Eingriffe. Es gibt böse Verletzungen zum Beispiel im Bereich des Thorax oder ähnliches, wo man einfach mechanische Skills eines Notarztes oder einer Notärztin braucht, um da sicher den Patienten und auch gut zu versorgen.
Telenotarzt Jochen Bieker sitzt für diese Übung einen Raum weiter vor gleich 4 Bildschirmen. Damit kann er sehen, welchen Einsatz ein Rettungswagen gerade fährt, hat ein Videochatfenster für das Gespräch mit dem Notfallsanitäter und kann auch die Vitalwerte des Patienten sehen, Puls, Blutdruck und zum Beispiel das EKG. Bieker legt Wert darauf, dass der Telenotarzt die Kollegen vor Ort nicht ersetzen soll.
Nur wir sind schneller erreichbar und bei niedrigschwelligen Anfragen können wir auch sofort gefragt werden. Können wir mit Rat und Tat beiseite stehen und Entscheidungen mittreffen oder Entscheidungen absichern, der Notfallsanitäter.
Noch wird diese Methode in Schleswig-Holstein nur erprobt, die in anderen Gegenden von Deutschland schon seit Jahren Standard ist. In Aachen und Goslar gibt es Telenotärzte seit ungefähr 10 Jahren. Seitdem interessiert sich auch die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein für das Thema. Sie stellt den Rettungsdienst in 5 von 11 Landkreisen in Schleswig-Holstein. Eine Studie der Fachhochschule Kiel zeigt, dass aufgrund der alternden Bevölkerung die Zahl der Notarzteinsätze bis 2040 um 50% steigen wird. Weil sich auch die Ausbildung der Einsatzkräfte verändert hat, wurde das Thema Telenotärzte immer interessanter, sagt Thomas Krautz, einer der ärztlichen Leiter bei der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein.
Bis dato die höchste Qualifikation auf einem Rettungswagen war der Rettungsassistent. Seit etwa 11 Jahren gibt es jetzt das neue Berufsbild des Notfallsanitäters. Und Notfallsanitäter haben zum ersten Mal eine Befähigung, Heilkunde anzuwenden, also eigentlich eine ärztlich vorbehaltene Sache, die aber unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, dass Notfallsanitäter auch Medikamente geben, eigenständig oder eigenverantwortlich oder auch invasive Maßnahmen anwenden.
Dabei haben die Notfallsanitäter einen ganzen Block von Standardarbeitsanweisungen. Die beschreiben für die meisten medizinischen Situationen, wie man an der Einsatzstelle vorgehen muss, um Symptome richtig zuzuordnen und die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.
Natürlich passt nicht immer dieser Standard genau zu der Situation, die man tatsächlich im Einsatzdienst dann vorfindet. Immer dann, wenn es Fragen oder Beratungsbedarf gibt, dann ist es möglich, freiwillig sich Unterstützung durch den Telenotarzt hinzuzuholen.
Der Zuständigkeitsbereich der Rettungsdienstkooperation umfasst Landkreise, die sehr ländlich sind. Der Weg zur nächsten Klinik ist mitunter weit und wenn ein Notarzt nachalarmiert werden muss, vergehen manchmal kostbare Minuten. Dann kann der Telenotarzt überbrücken und notwendige Entscheidungen treffen, bis ein Notarzt vor Ort ist und übernehmen kann. Auch bei der Entscheidung, ob ein Patient wirklich ins Krankenhaus muss oder ob nicht doch der Hausarzt helfen kann, hilft der Telenotarzt und er steht für junge Kollegen beratend zur Verfügung. Heute ist erst ein Rettungswagen mit der nötigen Technik ausgerüstet, denn noch läuft das Ganze im Probebetrieb, sagt Projektleiter Olaf Korzen.
Da haben wir jetzt im Schnitt ungefähr 3 Einsätze am Tag, sodass wir uns jetzt entschieden haben, eine Wache im Kreis Segeberg dazu zu nehmen. Die haben wir ganz bewusst ausgesucht, weil diese Wache von Telenotärzten, die dann auch da als physische Notärzte tätig sind, begleitet wird.
Schrittweise soll das System dann ausgeweitet werden. Die Fahrzeuge müssen technisch so ausgestattet werden, dass eine Verbindung zum Telenotarzt überhaupt möglich ist. Eine stabile Internetverbindung ist an vielen Stellen Schleswig-Holsteins immer noch ein Problem. Und die passenden Geräte für die Technik müssen auch erstmal eingebaut werden.
Wir müssen um und bei 150 Rettungswagen ausstatten mit dieser Technik. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und dann ist es uns wichtig, dass wir sicher sein können, dass das System zuverlässig funktioniert und stabil funktioniert. Weil wir doch denken, dass es recht frustrierend wäre, wenn wir jetzt einen Knopf drücken und sagen, ab heute gibt es die Telemedizin in der RKSH und dann eine Woche später feststellen, dass es doch noch einige Schwierigkeiten gibt. Und daher haben wir uns gesagt, wir machen dieses Aufwachsen ganz, ganz in Ruhe und schauen, ob dann diese Systemstabilität noch erhalten bleiben kann.
In 5 weiteren Landkreisen und den 4 kreisfreien Städten Kiel, Flensburg, Lübeck und Neumünster führen die kommunalen Rettungsdienste das Telenotarztsystem auch schrittweise ein. Landesweit fahren inzwischen 32 Rettungswagen mit der neuen Technik.
Können Sie eine Herzdruckmassage leisten, so aus dem Stand? Ich gebe ehrlich zu, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs, der ist schon ein bisschen her. Dabei zählt bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand jede Sekunde. Und je schneller Hilfe kommt, desto größer ist auch die Chance zu überleben. Aber die ärztliche Hilfe kommt hierzulande oft zu spät, zumindest wenn wir uns mit skandinavischen Ländern vergleichen. Und woran liegt das? Hier in Deutschland, da trauen wir uns deutlich seltener zu, jemanden zu reanimieren. Wir warten lieber auf den Krankenwagen. Aber ein gemeinnütziges Unternehmen in Hamburg, das möchte das ändern. Die Herzretter fangen schon in den Kitas an, gehen aber auch in Schulen und in Unternehmen. Und wie der Ernstfall trainiert wird, das schildert uns jetzt unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubig. Sie war bei einem Training dabei.
So, guten Morgen. Ihr seid die Klasse 7a, richtig?
Ja.
Mein Name ist Ella Geiser. Ich komme von den Herzrettern aus Hamburg.
Ella Geiser steht im Geografieraum des Gymnasiums in Hamburg-Ohlstedt. In einem Stuhlkreis vor ihr sitzen etwa 20 Schülerinnen und Schüler. An diesem Morgen geht es nicht um die Weltkarten an den Wänden, sondern um lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen. Das Herzretter-Training soll allerdings kein klassischer Erste-Hilfe-Kurs sein, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Nämlich, eine Person wird bewusstlos oder liegt bereits bewusstlos da. Und was könnt ihr in dieser Situation tun, bis der Krankenwagen eintrifft? Denn diese Minuten entscheiden, ob eine Person das gut übersteht, nicht so gut oder vielleicht sogar gar nicht.
Gegründet wurden die Herzretter vor fast 10 Jahren von Martin Buchholz. Der heute 76 Jahre alte Mediziner hatte damals einen Herzinfarkt erlitten, sein Herz zum Glück aber eigenständig weitergeschlagen. Im Nachhinein hatte er allerdings festgestellt, dass in seinem privaten Umfeld kaum jemand wusste, was in einer solchen Notsituation zu tun ist. Martin Buchholz entschied sich deshalb, ein praxisorientiertes Training zu entwickeln, das sich auf Wiederbelebungsmaßnahmen fokussiert.
Da wir dieses Wissen einem medizinischen Laien vermitteln, haben wir alle überflüssigen Informationen aus unserem Training herausgenommen, um den Menschen wirklich auch das Rüstzeug zu geben, dass sie in der absolut dramatischen Situation sofort intuitiv helfen können.
Martin Buchholz findet, Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen zu können, sollte eine Lebenskompetenz sein, die jeder Einzelne möglichst früh erlernt. Deshalb bieten die Herzretter ihre Trainings bereits in Vorschul- und Schulklassen an. So wie an diesem Vormittag in der 7a am Gymnasium Ohlstedt. Trainerin Ella Geiser hat mit den Kindern bereits besprochen, dass das menschliche Gehirn nur 3 Minuten ohne Sauerstoff auskommt, der Krankenwagen im Schnitt aber 8 bis 12 Minuten braucht, bis er da ist. Deshalb wollen sie jetzt für den Ernstfall proben.
Ihr übt heute fürs richtige Leben. Habt ihr Bock?
Ja.
Okay, das geht vielleicht noch ein bisschen lauter. Habt ihr Bock fürs richtige Leben zu üben?
Ja!
Cool!
In einem ersten Schritt lernen die Schüler, wie man einen mutmaßlich bewusstlosen Menschen richtig anspricht und kontrolliert, ob er noch atmet. Und wie man ihn, falls er das tut, in die Seitenlage dreht. Trotz der frühen Stunde hören die Schüler konzentriert zu und stellen viele Fragen. Trainerin Ella Geiser schafft es sehr gut, die Klasse bei Laune zu halten. Und das ist kein Zufall. Wie alle Herzretter-TrainerInnen arbeitet sie sonst als Schauspielerin. Gründer Martin Buchholz erklärt, warum das so ist.
Die Herzdruckmassage kann jeder Mensch ausführen. Dafür braucht er keine Fachausbildung. Und einem Menschen das zu erklären, ist auch sehr einfach. Das heißt, dieses Wissen muss auf Augenhöhe den Trainingsteilnehmern vermittelt werden. Und wer kann es besser als ein Schauspieler?
Es gehe darum, die Trainingsteilnehmenden emotional abzuholen. Denn viele Leute zögerten zu helfen, weil sie Angst davor haben, etwas falsch zu machen.
Wenn ein Mensch am Boden liegt, nicht mehr atmet, damit auch keinen Kreislauf mehr hat und eigentlich per Definition tot ist, kann man nichts verkehrt machen. Man kann ihm nur helfen. Und dieses Wissen wollen wir den Menschen vermitteln.
Ella Geiser und die 7a sind inzwischen beim zweiten Teil des Trainings angekommen. Was tun, wenn ein bewusstloser Mensch nicht mehr atmet? Die Antwort? Einen Krankenwagen rufen und sofort mit einer Herzdruckmassage anfangen. Ella Geiser erklärt, was dabei beachtet werden muss. Und dass es sogar passende Lieder gibt, um das Herz im richtigen Rhythmus zu stimulieren.
Und zwar könnt ihr mal googeln, Lieder für Herzdruckmassage. Und euch wird eine ganze Playlist ausgespuckt. Von Songs über... Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya, atemlos durch die Nacht. Ah, 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 staying alive, staying alive.
Schüler Tom darf dann vorne an einer Reanimationspuppe die Herzdruckmassage vormachen.
So, und jetzt versuch mal erstmal reinzudrücken. Super, hörst du dieses Klicken, Tom? Dieses Klicken zeigt dir an, dass du bei der Puppe tief genug drückst. Und jetzt versuch mal, einen Rhythmus zu finden. Ich mache dir gerne Musik an. Und
Tom bekommt alles gut hin, hat danach aber trotzdem Bedenken.
Es ist schon komisch, so tief zu drücken, wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich irgendwas kaputt macht.
Ja, also tatsächlich brechen in den meisten Fällen auch die Knochen. Ich möchte euch keine Angst machen. Denkt es euch bitte so, ihr macht das nicht, um jemandem weh zu tun. Ihr tut das, weil ihr jemandem das Leben retten wollt.
Ella Geiser versucht, die Ängste ernst zu nehmen und einen realistischen Blick auf etwaige Notfallsituationen zu vermitteln. Zum Ende des Trainings probieren die Schüler ohne Schwierigkeiten noch einen Defibrillator aus. Obwohl die Trainingsinhalte ernst sind, hat Ella Geiser viel Spaß bei den Trainings, sagt sie.
Ja, das wird auch Edutainment genannt, also eine Form von Education und Entertainment. Und da sind wir als SchauspielerInnen natürlich prädestiniert, sage ich mal.
Seit 2,5 Jahren schon gibt sie für die Herzretter Trainings. Sowohl in Hamburg als auch am zweiten Standort Leipzig. Und sowohl in Schulen als auch in Unternehmen.
Wenn ich dann so wie jetzt heute diese ganzen Kinder sehen mit den Fragen und wie die miteinander umgehen, dann denke ich mir nur, ja, alles richtig gemacht.
Und die Schüler? Trauen sie sich jetzt besser zu, jemanden wiederzubeleben als noch vor dem Training?
Ja, auf jeden Fall. Davor wusste ich halt gar nicht, was man in so einer Situation hätte machen können.
Also mir hat es richtig gut gefallen und man hat ja auch viel gelernt, aber es hat gleichzeitig auch richtig Spaß gemacht. Man hat dann sozusagen auch nochmal richtig gesehen, dass das wirklich gut klappt und dass es auch wirklich so einfach ist, wie es erklärt wird.
Und genau das war von Anfang an das Ziel von Herzrettergründer Martin Buchholz. Vor kurzem wurde er von der Körperstiftung dafür mit dem Zugabepreis für Unternehmensgründer 60+ ausgezeichnet.
Dieser Zugabepreis erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz, weil er anerkennt, dass wir da ein richtiges Sozialunternehmen aufgebaut haben mit mehreren festangestellten Mitarbeiterinnen, die dafür sorgen, dass wirklich diese ganze Struktur funktioniert.